Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wenn man bei Wikipedia nachschaut, was unter Weltschmerz steht, dann liest man da Folgendes. Weltschmerz, ich habe mal versucht, das hier grafisch abzubilden. Weltschmerz ist ein von Jean Paul geprägter Begriff für ein Gefühl der Trauer und schmerzhaft empfundener Melancholie, dass jemand über seine eigene Unzulänglichkeit empfindet, die er zugleich aber als Teil der Unzulänglichkeit der Welt, der bestehenden Verhältnisse betrachtet. Und dann taucht in diesem Wikipedia-Artikel fünfte, sechste, siebte Zeile ein Name auf, ein Name einer Britin, die diesen Weltschmerz anscheinend seit 30 Jahren musikalisch umsetzt. War mir vorher unbekannt, Anne Clark. So, wir schauen gleich in ein Konzert von ihr rein. Warum? Ich greife schon mal vor, Paulus, in dem Text, den wir heute angucken, Corinna hat es eben auch schon angedeutet, zeichnet in diesem Abschnitt ein Bild von der Welt, und zwar ein sehr düsteres. Und ich ahne, dass die Art und Weise, wie Paulus das tut, bei dem einen oder anderen von euch Abwehrreaktionen hervorrufen könnte, verständlicherweise sogar. Und deshalb denke ich, vielleicht hilft es, zuerst mal einem Menschen zuzuhören, der den Weltschmerz, da ist was mit mir nicht in Ordnung und mit der ganzen Welt nicht irgendwie, auch fühlt, aber auf andere Weise ausdrückt. So, dieses Lied, wenn man das überhaupt ein Lied nennen kann, heißt Our Darkness, unsere Dunkelheit, und da gucken wir jetzt mal rein. Weltschmerz, ein Gefühl der Trauer, in diesem Lied war wohl über eine zerbrochene Beziehung, würde ich sagen, aber zwischen den Zeilen spürt man den Schmerz über eine Welt, in der Leben eben so abläuft, in der Leben eben so dunkel ist. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich Menschen, die diese Dunkelheit der Welt stärker spüren als andere und mit ihren Worten dann manchmal auch so zu so unangenehmen Propheten werden, ja, also das sich länger anzuhören und dann noch mit diesem grimmigen Gitarristen dazu, das macht dich ja schon ein bisschen melancholisch oder depressiv oder so. Unangenehme Propheten, die aber, glaube ich, etwas sehen in dieser Welt, was auch da ist. Möglicherweise war Paulus auch so jemand. Jemand mit einem Gespür für die Verlorenheit dieser Welt. Ihr werdet jetzt in den Versen 18 bis 32 des ersten Kapitels des Römerbriefs seiner Sicht auf die Welt begegnen, und die tut weh, diese Sicht, ich sag's schon mal. Vor allem auch, weil man sich beim Lesen von Paulus angeklagt fühlt. Also er klagt in diesem Text nicht nur über die Welt, sondern er klagt an. Er tritt als Ankläger auf. Und weil wir nur so schrittchensweise durch diesen Römerbrief gehen, kommen wir auch heute noch nicht zu den Texten von ihm, die dann voller Hoffnung und Freude und Begeisterung sind. So, da müsst ihr heute also so ein bisschen durch. Deshalb ist es gut, uns noch mal eins vor Augen zu halten, während wir Paulus zuhören. Das, was ihm eigentlich das Anliegen des Römerbriefes ist, ich habe das mal versucht so darzustellen, Paulus träumt von der Veränderung der Welt, so schön grün, wie die da wieder wird, ne? Von der Veränderung der Welt, davon träumt er, daran glaubt er, dafür kämpft er, und er träumt von der Veränderung des Einzelnen, von veränderten Herzen. Da glaubt er dran, da kämpft er für. So. Also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich diesen Passagen zuwendet, wie heute jetzt eine kommt. Ich lese das mal vor. Ich habe das hier so aufgeteilt in ungefähr die Schritte, die ich nachher mit euch da in der Predigt auch durchgehen werde. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wissen, erweisen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich selbst für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Es kommt noch dicker. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. So einen Text würde man nicht als Predigtext aussuchen, wenn er nicht hier dran käme jetzt, ne? Genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und der Schluss. Und da die Menschen nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht, sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos, unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. So, als ich Theologie studiert habe, gab es da verschiedene Fächer. Also logisch. Einfach hieß zum Beispiel Exegese. Exegese versucht, so gut wie möglich zu verstehen, was ein uralter Text damals eigentlich sagen wollte. Zum Beispiel muss man den griechischen Text schon mal erstmal übersetzen ins Deutsche. Also nicht bewerten, sondern erstmal nur einfach verstehen. Dann gibt es die Hermeneutik, also die Auslegung. Jetzt habe ich verstanden, was der Text damals sagen wollte. Was sagt er mir denn heute? Was sagt der mir denn eigentlich? Das ist so die Frage bei Herr Hermeneutik. Dann gab es aber auch die Homiletik, die Predigtlehre. Also wie sag ich das denn jetzt anderen? So, und unser Dozent damals, der hat mit uns manchmal so Übungen gemacht und dann haben wir Predigten aufgezeichnet, also unsere eigenen auf Video so, und dann die gemeinsam in der Klasse angeguckt und dann uns gegenseitig Feedback gegeben zu unseren Predigten. Und eine Frage, der hatte ganz viele Fragen, aber eine Frage dieses Dozenten war immer die: Wie habt ihr euch bei dieser Predigt gefühlt, also der Hörer? Und ich erinnere mich, gar nicht so selten sagte man dann, ja, das war alles richtig, was du gesagt hast. Du hast den Text verstanden, du hast ihn auch richtig ausgelegt. Ich fühlte mich während dem Zuhören aber unter Druck. Ich fühlte mich irgendwie klein gemacht. Ich fühlte mich schlecht. Und was dann im besten Fall passiert, wenn wir in solchen Predigten sitzen, wir gehen auf Abwehrhaltung. Wir sagen so, Jolla, rede du mal, machen hier Durchzug. Oder wir lassen uns wirklich klein machen. Ich fühlte mich unter Druck. Das kann bei diesem Text einigermaßen leicht passieren, hatte ich so den Eindruck. Ich versuche so darüber zu sprechen, dass du nachher nicht klein hier rausgehst und auch nicht auf so einer inneren, ja, pf, also das, so. Was du dazu beitragen kannst, dass das nicht passiert, ist Folgendes, nämlich dir, so fremd dir mancher Gedankengang von Paulus sein mag, das weiß ich zwar gar nicht, aber das vermute ich mal, dass das so sein könnte, dich trotzdem zu fragen, okay, wo in all dem ist die Message, die mich erreicht? Denn seit Generationen empfinden Menschen diesen Text, auch diesen Text, als so, sie empfinden darin so viel Wahres, dass sie ihn heilig nennen. Das hilft mir immer zu denken, hey, ich gucke hier so lange drauf, bis ich vielleicht auch hier das höre, was mich erreicht. So. Behalte dir diese Offenheit, ob du was von der Heiligkeit dieses Textes bemerkst, von der Wahrheit. So, jetzt versuchen wir, Paulus' Gedankengang nachzuvollziehen. Der erste Satz ist schon gleich so ein bisschen fast die Kernaussage, so die Überschrift. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Zorn. Das mögen wir im Blick auf Gott jetzt nun meistens nicht so. Ich auch nicht so. Aber Paulus spricht als ein Mensch jüdischen Glaubens. Also der Angehörige, als Angehöriger eines Volkes, das in dem Bewusstsein lebt, uns hat sich Gott vorgestellt. Wir kennen Gott mehr und vor allen Dingen auch anders als die anderen. Gott hat sich uns gezeigt. Aber gleichzeitig ist unser Volk, sind wir dermaßen Unterdrückte. Also wenn ein Paulus damals in seine Geschichte guckte, dann konnte er aufzählen, die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen, jetzt die Römer, unter all denen haben wir gelitten und leiden noch. Deshalb klingt im alttestamentlich-jüdischen Denken Zorn Gottes anders als in unseren Ohren. Zorn Gottes ist fast, also jedenfalls hat es stark auch diesen Klang einer guten Nachricht. Ja, endlich tut er was. Endlich kommt die Ungerechtigkeit und die Brutalität und die Macht nicht mehr davon wie sonst immer. Der Zorn Gottes ist quasi göttlicher Widerstand gegen das Böse. Sozusagen das Nein Gottes dagegen, dass es auf dieser Welt so finster ist. Zorn Gottes ist in diesem Denken nicht ein Hinweis, dass Gott wohl doch böse ist, sondern ein Zorn Gottes ist sozusagen eine Folge des Gutseins Gottes, so könnte man sagen. Und dieser Zorn richtet sich jetzt hier, wenn man nochmal kurz zurückgeht, gegen zwei Dinge, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Also sozusagen der Mensch hat die Beziehung zu Gott irgendwie verlassen und die Beziehung untereinander, das geht auch nicht richtig gut. Denkt nochmal an die erste Predigt, wenn ihr da wart. Paulus glaubt, dass Gott sein Volk, sagen wir mal seit 1000 Jahren, als liebenden Gott kennenlernt, dass dieser Gott nun alle erreichen will. Das glaubt er. Er sieht sich aber einer Welt gegenüber, die das überhaupt nicht interessiert. Die im Gegenteil ganz andere Heilsbringer hat, zum Beispiel das Imperium Romanum und den Kaiser und so. So, er spricht in diesem Abschnitt jetzt besonders über Menschen, die mit seinem Gott nun gar nichts am Hut haben, die seinen Glauben nicht teilen, im damaligen Jargon Heiden. Es klingt in diesem Abschnitt so, als rede er nur über die anderen. Ja, das klingt ja so ein bisschen anklagend. In dem Abschnitt hier tut er das auch tatsächlich. Schon im nächsten Kapitel kommt dann aber von ihm, hey, das hier betrifft uns übrigens alle. Und dann spricht er auch von seinem eigenen Volk. Auch von sich selbst. Aber hier jetzt, in diesem Abschnitt heute, blickt er nur auf die heidnische Welt. Und jetzt entfaltet er in dem zweiten Abschnitt einen, wie ich finde, interessanten Gedanken. Er behauptet, dass der Mensch, der sich von Gott losgesagt hat, das tut, obwohl er von Gott weiß. Ja? Er sagt so, etwas vom unsichtbaren Gott, das ist ja schon verrückter Gedanke. Etwas vom unsichtbaren Gott ist unter uns sichtbar. Deshalb wissen wir eigentlich alle von ihm. So, das ist sein Denken. Paulus hat da das Judentum seiner Zeit und die griechische Philosophie in weiten Teilen hinter sich. Ja? Das war sozusagen allgemeiner Konsens. Ja, wenn man in die Welt guckt, ja, die Bäume und die Schöpfung und klar hat das irgendeiner gemacht. So, es war allgemeiner Konsens. Dann kommt der Mensch darauf, dass es da eine höhere Macht gibt. Gott, die Götter, was auch immer, aber eine höhere Macht, je nachdem. Ist eigentlich für ziemlich alle klar, dass es eine Schöpfermacht geben muss und dass man hier Gott denkt. Und deswegen schlussfolgert Paulus: Warum hat der Mensch keine Entschuldigung? Er weiß es doch. Er weiß es doch. Für Paulus ist Nichtglauben nicht ein fataler Irrtum, sondern aktive Rebellion. Ich sage jetzt mal, ich glaube, ein Stück seines Tons kommt daher. Jetzt kann man aber an der Stelle als 2018 lebender gebildeter Unterfranke natürlich sich melden und sagen, Paulus, Moment, das ist heute aber nicht mehr so. Heute gibt es zig Millionen gescheite Menschen, die sehen sich um und erforschen die Welt. Und die kommen nicht zwingend darauf, dass Gott existieren muss oder etwas wie Gott. An diesem Punkt leben wir tatsächlich in einer anderen Zeit. Ich sag mal so, Gott ist nicht mehr denknotwendig. denknotwendig, um die Existenz der Dinge zu erklären. Manche Christen machen das zwar immer noch, so alles, was verstandesmäßig, in Klammern auf, noch, Klammer zu, nicht erklärbar ist, für einen Beweis Gottes zu nehmen. Aber unter uns, ich glaube, dieses Denken ist eine Sackgasse, weil Gott wird so immer kleiner. Je mehr die Wissenschaft erklären kann, desto kleiner wird der Grund, dass es Gott geben muss, quasi. Irgendwann ist er nur noch ein Lückenfüller für das, was die Wissenschaft nicht erklären kann. Es klingt dann ungefähr so, ja, aber was war denn vor dem Urknall? Gott, siehst du. So, ich glaube das sogar, nur es macht Gott nicht denknotwendig. Ich glaube das eher, obwohl es sich mir nicht aufdrängt, dass es so ist. Also wir leben in einer anderen Zeit als Paulus, wo man Gott oder eine göttliche Kraft für denknotwendig hielt, auch in der sozusagen in der Philosophie an der Uni sozusagen. Ja? Wir leben in einer anderen Zeit. Streichen wir das jetzt deswegen, was Paulus hier sagt? Ich habe gedacht, naja, der Ton muss sich, glaube ich, ändern, wenn wir Weltschmerz ausdrücken. Deswegen habe ich dieses Lied vom Anfang gezeigt. Aber wir könnten mit Paulus fragen, was vom unsichtbaren Gott ist denn heute unter uns sichtbar? Nicht so, dass es ganz sicher wäre, klar, dass es gar keinen Zweifel gäbe, unübersehbar. Aber was macht eine Ahnung von Gott unter uns? Und dann merken wir vielleicht, selbst wenn wir gar nicht an Gott glauben, es bleibt ein Geheimnis. Diese Welt, obwohl wir sie verstehen, es bleibt ein Geheimnis. Da bleibt was Unergründlicheres, was Größeres. Ich habe gedacht, zum Beispiel diese hartnäckige Frage nach dem Sinn. Wozu das alles hier? Die werden wir ja nicht los. Ne? Ist das wirklich alles nur Physik, Biologie, Chemie und das war's? Dann hat man die Welt verstanden. Gibt's wirklich keinen höheren Sinn? Und wenn sich irgendwas in dir wehrt, diesen Gedanken zu denken und aufzugeben, nach dem Sinn zu suchen, sondern wenn du nach Sinn suchst, dann bist du quasi schon auf dem Weg zur Frage nach Gott. Du musst nicht unbedingt bei Gott ankommen, aber du bist schon auf dem Weg. Also die Frage nach Sinn. Die Frage nach Glück. Gibt's das Glück? Oder gibt's nur Sehnsucht nach Glück? Lebenshunger? Verzweifelte Hoffnung? Und natürlich gibt's dann auch mal Glück für eine Zeit und so. Aber ist das Ziel unserer Sehnsucht, erfülltes Leben, eigentlich etwas, von außen betrachtet müsste man sagen, die armen Menschen, sie werden es nicht finden. Gibt's das gar nicht. Oder Liebe. Also, was ist Liebe? Ist das auch nur Biochemie, höher entwickelter Wesen? Schönes Gefühl, wenn es gut geht, hält es 30 Jahre, 50 Jahre, keine Ahnung. Aber spätestens, wenn einer der beiden nicht mehr ist, wird sich das auflösen, wird Liebe verlöschen, als wäre sie nie gewesen. Ist das so? Oder erinnert uns Liebe zu Recht an etwas, ich sage jetzt mal Himmlisches, an etwas Größeres, etwas, was Sinn macht? Also gibt es Dinge, die auch in unserem aufgeklärten Zeitalter uns das Göttliche erahnen lassen. So. Jetzt komme ich zum nächsten Abschnitt. Im nächsten Abschnitt spricht Paulus davon, dass die Seele des Menschen, der Gott aus seinem Leben streicht, der also sozusagen jetzt mal solche Fragen einfach wegschiebt und sagt, na, alle papalapap, so, dass die sich verdunkelt. Wahrscheinlich müsste man sagen, denkt er nicht unbedingt an den Einzelnen, sondern mehr an die Menschheit. Ich glaube, man muss sich, wenn man das liest, hier nicht persönlich angegriffen fühlen. Die Menschheit, die Gott, er sagt so, in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlt, wurde es finster. Das ist schon hart, ne? Also, der nennt uns hier irgendwo Narren. Also getrennt von Gott, ich habe das mal versucht so darzustellen hier, wird der Mensch irgendwie ein bisschen seltsam, ein bisschen irrsinnig. Also der, so. So behauptet er. Ich versuche wieder einen Zugang zu diesem sperrigen Gedanken Paulus zu schaffen. Angenommen Gott ist Urgrund allen Seins. Angenommen, er wäre dieser liebende Schöpfer deines und meines Lebens. Gottes Liebe ist der Grund, warum es dich und mich gibt. Angenommen, das wäre so. Angenommen, der Mensch wäre nicht nur auf Beziehung zueinander angelegt, sondern tatsächlich auf Beziehung zu seinem Schöpfer. Angenommen, das wäre so. Dann würde die Abkehr des Menschen von diesem Schöpfer tatsächlich die wichtigste Orientierung aus seinem Leben rausreißen. So denkt Paulus, und ich meine zu sehen, dass unsere Welt tatsächlich daran leidet. Denn jetzt ist der Mensch, deswegen habe ich da so eine Krone drauf gemacht, jetzt ist der Mensch selbst das höchste Wesen. Da gibt es jetzt niemand mehr. Und irgendwie ist das auch ein Fluch. Selbst wenn Gott nicht existieren sollte, kann man sagen, okay, dass der Mensch die Welt regiert, das ist schon auch eine Quelle von Leid. Der Mensch, so wie er ist. Das ist sozusagen die christliche Kritik am Humanismus. Ich werde es mal ein bisschen abstrakt. Christliche Kritik am Humanismus. Toll am Humanismus ist seine Hochschätzung des Menschen. Der Umkehrschluss, ich weiß nicht, ob Fluch das richtige Wort ist, aber die Kehrseite davon ist, dass der Mensch jetzt auch unter diesem Anspruch steht, verantwortlich zu sein dafür, wie es auf dieser Welt aussieht. Und es gefälligst hinzukriegen. Und er kriegt es, so scheint es ja, nicht so gut hin. Also diese Hochschätzung des Menschen wird auf der anderen Seite zu einem bedrückenden Anspruch. Ich ziehe den Hut vor jedem Menschen, der uns zutraut, dass wir eines Tages Weltfrieden hinkriegen und Gerechtigkeit und Selbstlosigkeit flächendeckend und so. Mit Paulus bin ich jetzt eher skeptisch. Der Mensch ist, so sagt Paulus, irgendwie ein Wesen, das es nicht schafft, so guten Idealen zu folgen, sondern immer irgendetwas über sich regieren zu lassen, das nicht über ihn regieren sollte. Paulus sagt es so, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Er denkt möglicherweise mit diesem vergänglichen Menschen an den Kaiser, weil hier steht Einzahl, der vergängliche Mensch. Vielleicht denkt er an den Kaiser, der da fast gottgleich verehrt wurde, an andere Gottheiten, die so Tierbildnisse waren. Kann man da hören? Wir müssten uns fragen, was ist denn das heute? Was ist denn das hier heute? Vielleicht würde Paulus heute vom Markt sprechen. Der Markt, der alles regiert, den wir regieren lassen. Oder der Leistungsanspruch, dem wir zulassen, dass er uns sagt, wie wir zu sein haben. Ein Leben der Karriere geopfert. Das ist fast religiöse Sprache, ne? Ein Leben der Karriere geopfert. Oder vielleicht sind es andere Menschen, die wir da oben hinsetzen und deren Anerkennung so wichtig ist, dass wir uns von ihnen abhängig machen. Vielleicht ist da oben auch einfach ich selbst. So, Luther hat so gesagt, Gott, das ist immer der, an den du dein Herz hängst. Und an irgendwas, so behauptet Paulus, hängt der Mensch sein Herz immer. Und das führt irgendwie nicht in eine gesündere Welt. So, könnt ihr noch. Mir tat das beim Vorbereiten fast ein bisschen leid, also ihr heute mir. Denn der härteste Teil kommt jetzt, also der schwierigste. Paulus sagt quasi in diesem Abschnitt, ich lese das jetzt nicht nochmal vor, wisst ihr was? Dieser Zorn Gottes, mal so kann man das zeigen, dieser Zorn Gottes, der da über uns hereinbricht, so hat er am Anfang gesagt, der besteht darin, dass Gott den Menschen sich selbst überlässt. Das ist eigentlich sozusagen Gottes Gericht. So. Der überlässt uns selbst und unseren Sehnsüchten nach Leben. Spoiler-Alarm, Paulus wird im dritten Kapitel noch sagen, dass er uns doch nicht uns selbst überlässt. Also das ist interessant beim Römerbrief, der widerspricht sich manchmal selbst, entfaltet da so einen Gedankengang. Er wird da sagen, Gott hat uns nicht uns selbst überlassen. Aber hier jetzt bei der Analyse der Dunkelheit, sie sieht so aus, weil der Mensch einfach sich selbst überlassen ist. So, deshalb, so steht's da, hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. So, und in diesem Abschnitt habe ich bei der Entwicklung der Predigtreihe schon gedacht, dem sehe ich mit Sorge entgegen. Denn Paulus, ich mache nochmal kurz zurück, Paulus macht das Durcheinandergeratensein der Welt, einer sich selbst überlassenen Welt, am Durcheinandergeratensein der sexuellen Beziehungen fest. Das ist für ihn sozusagen das Symptom, anscheinend das Augenscheinlichste. Und damit haut er natürlich heute in eine Kerbe, die viele von uns von der christlichen Religion gewohnt sind, aber die wir, manche von uns, vielleicht auch nicht mehr hören mögen. Also die Klage über die Sexualmoral. Paulus, findest du wirklich, dass eine Welt, die sich überlassen ist, eine Welt, die dunkel ist, dass das Erste, was dir dazu einfällt, Sex ist? Würde ein Mensch heute vielleicht fragen. Echt jetzt. Ich versuche euch wieder eine Tür zu öffnen. Paulus sagt ja, dass der Mensch ohne Gott jetzt einfach seinen größten Sehnsüchten und Verlangen ausgeliefert sei. Und okay, da kann man dann auf Sex kommen, wenn man mal so denkt. Man könnte vielleicht auch noch sagen, Geld und Macht, aber okay. Und jetzt stellt euch einen jüdisch geprägten Menschen Paulus vor, der gerade in der griechisch-römischen Kultur sich umschaut. Der sitzt gerade in Korinth, in dieser Hafenstadt Korinth, und schreibt diesen Brief. Diese Hafenstadt Korinth, das wäre sogar für einen liberalen Nach-68er, selbst der hätte gesagt, boah, es ist wild, es ist wild. So. Paulus sieht sozusagen unübersehbar Unordnung. Ja? Und jetzt stehen hier diese Verse 26 und 27. Ich lese die nochmal vor. Im Bewusstsein, dass die wehtun. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Genauso machten es die Männer, statt mit Frauen zu verkehren, wie es dem natürlichen Ordnung, der natürlichen Ordnung, so denkt er, entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. Ich hatte in meinem Skript stehen, an der Stelle kommt ein Exkurs zur Homosexualität. Ihr müsstet dann jetzt noch 45 Minuten Zeit haben. Ich habe also beim Vorbereiten gemerkt, das geht jetzt gar nicht. Hier mal eben einen Exkurs rein. Ich habe vor ein paar Jahren mal ausführlich darüber gepredigt. Die Predigt heißt LGBT und ihr findet sie in der Reihe Es wird heiß, Baby. Das ist 2 Jahre her. Da sind 45 Minuten mein Versuch, eine theologische, biblische Herangehensweise an dieses Thema zu versuchen. Hier sage ich jetzt nur das Wichtigste zu diesen Versen. Homosexuelle Lebensentwürfe, wie wir sie heute kennen, also wo Menschen in einer festen Beziehung Verantwortung füreinander übernehmen, das gab es zur biblischen Zeit schlicht und ergreifend nicht. So. War in der damaligen Gesellschaftsform auch undenkbar. Das ist nicht das, was Paulus vor Augen hat. Man kann nicht einen Umkehrschluss daraus ziehen. Hätte er es vor Augen, hätte er es bestimmt gut gefunden. Das nicht, aber das kann er nicht vor Augen haben, denn das gibt es einfach nicht zu seiner Zeit. Es gab auch kein Bewusstsein für Homosexualität als eine innere Veranlagung, die man irgendwann in seinem Leben irgendwie vorfindet, so wie ich mir meine Heterosexualität ja nicht ausgesucht habe. Auch dafür gab es jetzt damals kein Bewusstsein. Kann man Paulus auch nicht vorwerfen. Paulus kritisiert einfach, was er sieht. Und das war zum Beispiel, auch nicht nur, aber zum Beispiel, dass es in der Oberschicht für höchstwahrscheinlich heterosexuelle Männer schick war, mit Jungs in Abhängigkeitsverhältnissen Sex zu haben. Zum Beispiel. So Dinge sieht er. Für ihn als vom jüdischen Gesetz geprägten antiken Menschen gab es eine gottgegebene Ordnung, die nennt er da ja auch, natürliche Ordnung, ne? Und zu der gehört die Polarität der Geschlechter und die sieht er hier in Unordnung. Deshalb ist das für ihn ein Symptom, was hier geschieht, für eine Welt, die irgendwie sich von dem Schöpfer und der eigentlichen Ordnung entfernt. So, das kann man zu diesen beiden Versen sagen. Wenn man jetzt gesamtbiblisch etwas dazu sagen will, ja, dann muss man viel tiefer graben. Das ist dann in meinen Fächern da, Theologie, wäre das die Systematik und die Ethik. Also du kannst nicht einfach einzelne Verse nehmen und daran eine ganze Ethik aufhängen, denn das betrifft Menschen. Also die Systematik würde fragen, okay, gibt es diese Ordnung, von der Paulus hier spricht, wirklich? Gibt es also natürlich und nicht natürlich? Gibt es die in der Bibel? Sie würde fragen, was müssen wir von Jesus von Nazareth zu dem Thema her sagen? So würde sie vorgehen. Und das habe ich in dieser Predigt versucht, könnt ihr mal da nachlesen. Unsere Ethik können wir nicht nur auf 2 Verse gründen, denn sie betrifft Menschen. Das Letzte, was ich noch dazu sagen möchte, ich weiß, dass solche Sätze eventuell Menschen wehtun, die irgendwann in ihrem Leben gemerkt haben, dass sie zu einem kleineren Teil der Menschheit gehören, der anders empfindet als die anderen. Oder Menschen wehtun, die Menschen kennen. die so empfinden. Und deshalb ist mir das jetzt noch sehr wichtig zu sagen. In dieser Kirche, in unserer Kirche sind Menschen jeder sexuellen Orientierung herzlich willkommen. Wir glauben, dass Gottes Liebe allen gilt. Mit Sicherheit haben wir, wie wir hier sitzen, unterschiedliche Meinungen zu dieser Thematik. Das hat ja auch mit unserer eigenen Prägung zu tun, mit unserem, was wir erlebt haben, wie wir Bibelstellen verstehen, wie auch immer. Das ist auch in Ordnung. Aber gemeinsam, ich sage jetzt mal, ich glaube, dass uns das gemeinsam ist, dass das Wichtigste ist, dass Kirche ein Ort ist, an dem jeder willkommen ist, ohne das, wie er ist, verstecken zu müssen. Das Christentum hat da schon auch Schuld auf sich geladen gegenüber Menschen, die irgendwie nicht in ihr Bild von Anständigkeit passte oder so. Und wir möchten da nicht noch mehr draufpacken. So habt ihr vielleicht so eine grobe Linie, aber mehr schaffe ich jetzt nicht. Das war ein Mini-Exkurs. Also Paulus sieht hier ein Symptom für Unordnung. Und jetzt beschreibt er, und auf die Verse gehe ich im Einzelnen gar nicht mehr ein, weil das, ich will nicht sagen, nicht nur eine Litanei, aber jetzt beschreibt er ja die Welt, ne? Wie er sie sieht, und die ist düster, was es da alles so gibt. Es gibt quasi nichts, so kann man zusammenfassen, was der Mensch an Bosheit nicht in der Lage ist zu tun. Interessanterweise kommen hier sexuelle Sachen nicht mehr vor. In diesen Worten, wenn man die so liest, hat man fast das Gefühl, man spürt auch Paulus Zorn. So. Wenn man sein Leben kennt, und ich habe am ersten Predigt auch gesagt, das müssten wir versuchen mitzudenken, dann weiß man auch, dass dieser Mann viel an Ungerechtigkeit selbst erlebt hat, gesehen hat, erlitten hat. Und man weiß, dass er selbst Verursacher von Ungerechtigkeit, sogar Brutalität, sogar Mord war. So. Weltschmerz, eigene Unzulänglichkeit, die aber irgendwie zu tun hat mit der Unzulänglichkeit dieser Welt. Es gibt leider in diesem Text keinen Lichtblick. Darum betone ich jetzt nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, da hinten das. Paulus schreibt den Römerbrief nicht, um das hier zu sagen. Das ist eigentlich nicht sein Anliegen. Er schreibt ihn, um zu sagen, dass diese verlorene Menschheit in Jesus Christus erlöst worden ist und werden wird. Er sagt allerdings, und deswegen ist der Text schon wichtig, dass diese Welt Erlösung wirklich verdammt nötig hat. Also, dass sie das nicht selbst hinkriegt. Das ist sein Blick auf die Welt. Vielleicht habt ihr den letzten Tatort gesehen. Letzten Sonntag war das, glaube ich. Der handelte, sehr innovativ, nicht aus der Sicht der Kommissare, sondern aus Sicht des Täters. Allerdings war der Täter unschuldig. Das checkte man aber erst ganz am Schluss. Also, ich habe es jedenfalls erst ganz am Schluss gecheckt. Vielleicht habe ich vorher was verpasst. Aber das ist so ein harmloser Familienvater, der wird des Mordes verdächtigt und er verstrickt sich aber in den Vernehmungen immer mehr in Lügen. Warum? Weil er etwas anderes zu verbergen hat, dieser Mann. Nämlich seine Affäre mit dem Sohn des Mordopfers. Und davon darf seine Frau und seine Familie unter keinen Umständen was mitkriegen. Und so landet er am Schluss im Gefängnis und dann sogar im Selbstmord. Also eine ganz tragische Figur. Ein Opfer seiner selbst und der Welt, die ihm nicht erlaubt, ehrlich zu sein. Ein Opfer einer Welt, in der er keine Gnade erwarten kann. Seine Frau kriegt das dann irgendwann raus, die ist auch nicht gnädig. Aber gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. So eine Welt braucht Erlösung. So eine Weltschmerzwelt braucht Heilung, die sie sich nicht selber geben kann. Das kriegen wir nicht hin. Es dauert jetzt bei Paulus noch mehr als ein Kapitel, und dann wird er beschreiben, dass sich Gottes Gerechtigkeit, man kann sogar sagen Gottes Zorn, seltsamerweise in Gnade zeigt. Dass sein Gericht, denn er deutet ja diese Welt, die so alleingelassen von Gott irgendwie so ist, wie sie ist, das deutet er als Gericht, dass Gott in Jesus Christus auf sich selber zieht am Kreuz und unter all dem hier selber leidet und sogar darin umkommt. Und dass das unsere Rettung ist, weil die Kraft der Gnade stärker ist als die Kraft der Verlorenheit. Er beschreibt hier diese Verlorenheit, aber er predigt im Römerbrief die Erlösung. Es ist wie bei diesem Beethoven-Clip ganz am Anfang. Wer da noch nicht da war, manchmal zeigen wir ganz am Anfang Dinge, die wichtig sind für den Rest. Also ihr müsst früher kommen, vor allem, wenn ihr noch einen Kaffee bestellt. Also da war so ein Beethoven-Clip, ne? Und da ging es turbulent zu in dem Stück. Und da gibt es ja in diesen immer so ein Thema, so ein musikalisches Thema, was immer wieder auftaucht. Paulus' Thema, was immer wieder auftaucht, ist die Erlösung des Einzelnen und der Welt. Diese Erlösung ist allerdings ein unfassbar großes Wunder, weil diese Welt unfassbar tief in Dunkelheit versunken ist. Und auch wenn dieser Brief, wie heute jetzt streckenweise turbulent ist, er singt eigentlich das Lied der Erlösung.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.